Burgers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Ja. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Herzlich willkommen, treten Sie näher, treten Sie heran, meine Damen und Herren. Heute zu Gast hier auf der Bühne Logos. Unheilbar gesprächig, die beiden hochintellektuellen, wunderbaren Menschen Marco und Melvin sitzen hier und nehmen für euch exklusiv diese Folge auf. Ja. Ich sollte ein cooles Intro machen, was richtig stark ist, und das ist dabei rumgekommen. Ich glaube, man braucht kein Hellseher sein, um das als nicht stark zu betiteln. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Das war ja gerade jemand anderes. Marco und Melvin sind wieder da. Ja, wir sitzen wieder beisammen von Angesicht zu Angesicht. Wir haben gemerkt, dass wir dann jeglichen Ausdruck von Kommunikation besser deuten können. Wir können uns vernünftig sehen, wir können besser aufeinander eingehen und ja, du hast was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht, aber erstmal hi auch von mir in den Orbit. Ja, schön euch zu erleben, beziehungsweise schön mir das vorzustellen, dass ihr uns erlebt. Das mache ich häufig. Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar einen kurzen Aufsatz von Emil Cioran, ein sehr radikaler Philosoph, der noch gar nicht so lange tot ist. Der litt unter anderem an einer schweren chronischen Insomnie, das heißt an Schlaflosigkeit. Ja, und dieser Text, der findet in einem kleinen Buch statt. Das Buch heißt Die Suche nach dem anderen Zustand, Wiederkehr der Mystik, Fragezeichen, und begleitet mich schon viele, viele Jahre. Absage an das Bild. Erstens, wer sich der Bloßheit zuwendet, dem sind die Trugbilder zuwider, die ihm diese Welt in Erinnerung bringen, von der er sich getrennt wissen will. Er fühlt nur Entsetzen gegenüber dem Bestehenden oder dem, was scheinbar besteht. Je mehr er von den Erscheinungen ablässt, desto weniger braucht er die sie hervorhebenden Zeichen oder die sie demaskierenden Zerrbilder, die einen wie die anderen gleich verhängnisvoll bei dem Forschen nach dem, was zählt, nach dem, was sich entzieht, nach dem letzten Grund, der, um erfasst zu werden, die Vernichtung jeglichen Bildes, selbst des Geistigen, fordert. Zweitens, so rein es auch sein mag, das Bild, dieses verwünschte Privileg des äußeren Menschen, behält eine Spur von Stofflichkeit, einen Anflug von Rauhem, und weil es notgedrungen auf die Welt verweist, wohnt ihm dadurch ein Element der Unsicherheit und Unruhe inne. Nur durch einen Sieg über das Bild wird man sich dem bloßen Sein nähern können, jener Sicherheit ohne Bindungen, die Loslösung heißt. Sich loslösen heißt in Wirklichkeit das Bild abstreifen, heißt sich aller irdischen Symbole entäußern. Drittens, man entledigt sich des Bildes nur, wenn man sich im gleichen Atemzug des Wortes entledigt, des Logos entledigt. Jedes Wort gleicht einer Beschmutzung, jedes Wort ist ein Attentat auf die Reinheit. Kein Wort kann etwas anderes erhoffen als seine eigene Widerlegung. verkündet Gregor Palamas in seiner Verteidigung der hesychastischen Heiligen. Zu dem Grund hinter den Erscheinungen gelangt man nur dank der Stille. Jener Stille, von der Seraphim von Sarow sagt, dass sie den Menschen den Engeln vergleichbar mache. Es ist beachtenswert, dass es keine leichtfertige Stille, keine oberflächliche Stille gibt. Jede Stille ist wesentlich. Wenn man sich ihr überlässt, stellt sich automatisch eine Art Überlegenheit ein, ein seltsames Hochgefühl. Es ist möglich, dass das, was man Verinnerlichung nennt, nichts anderes als ein stummes Warten ist. So gibt es denn auch kein wirkliches Leben, kein geistiges Leben schlechthin, das nicht den Tod des Bildes und des gesprochenen Wortes, das nicht im tiefsten Innern seines Wesens die Zerstörung dieser Welt und aller Welten entschlösse. Das mystische Erleben verschmilzt in seinen extremen Momenten mit der Glückseligkeit einer souveränen Ablehnung. Viertens, dem Bild nachsetzen. Nachjagen heißt beweisen, dass man diesseits des Absoluten geblieben und dass man für die reine Schau untauglich ist. Verständlicherweise ist doch diese Schau viel weniger gegenstandslos als jenseits jeglichen Gegenstandes. Man könnte sogar sagen, dass das, was sie uns sehen lässt, die grenzenlose Abwesenheit all dessen ist, was gesehen werden kann. Die Bloßheit als solche, die Leere als Fülle oder besser der von Reusbröck berühmte Abgrund der Überwesenheit. Fünftens, von allen Suchenden hat allein der Mystiker gefunden. Nur gleichsam als Preis für eine so ungewöhnliche Begünstigung wird er nie sagen können, was er gefunden hat, wenn er auch die innere Sicherheit besitzt, die nur das nicht weitergebbare Wissen, das heißt das eigentliche Wissen überhaupt, verleiht. Der Weg, auf den er uns einlädt, mündet in eine nie gekannte Lehre. Aber, und das ist das Wunderbare, in eine Lehre, die uns überreich macht, weil sie an die Stelle aller abgeschafften Welten tritt. Worum es hier geht, ist einfach ein Unterfangen, das wohl radikalste, das jemals gewagt wurde, um sich in etwas Neues zu verankern, das reiner als das Sein oder das Nichtsein ist, etwas, das über allem steht, sogar über dem Absoluten selbst. Sechstens. Das aus den äußeren Erscheinungen geschöpfte Wissen ist ein falsches Wissen oder, wenn man will, ein Nichtwissen. Für den Mystiker ist das Wissen in seinem wahrsten Sinn, in des Wortes letzter Bedeutung, eine erleuchtete Unwissenheit, eine transluminöse Unwissenheit. Jene, die im Umgang mit diesem Unwissen und dem göttlichen Licht leben, schreibt Reusbröck, gewahren so etwas wie eine vom Nichts heimgesuchte Einsamkeit. Wenn man von dieser Einsamkeit ausgeht, wird die Notwendigkeit, die Dringlichkeit der Wüste leicht begreiflich. Dieses, das Fliehen zum Bildlosen, zu einer einzigartigen Entblößung, zu der unverhüllten Einheit, zu der Gottheit eher als zu Gott begünstigenden Raumes. Meister Eckhart sagt, dass die Gottheit und Gott so verschieden seien wie Himmel und Erde und dass der Himmel tausendmal höher sei. So auch die Gottheit im Vergleich mit Gott, denn Gott sei dem Werden und Vergehen ausgesetzt. Sich noch auf Gott berufen bedeutet, um mit einem Theologen zu sprechen, am Rande der Ewigkeit bleiben, nicht in die Ewigkeit selbst vordringen, was nur gelingt, wenn man sich zur Gottheit erhebt. Wie sollte man nicht? Lässt man sich von dieser schwindelerregenden Einsamkeit ergreifen, jene Oratio Ignita, jenes feurige Gebet beschwören, zu dem man einem frühen Kirchenvater zufolge nur dann fähig ist, wenn man derart von einem Licht von oben durchdrungen ist, dass man sich der menschlichen Sprache nicht länger bedienen kann? Das war ein sehr kurzer Text, den ich kurz ausgespuckt habe. Und der natürlich unmittelbar in unsere Thematik hineingreift. Wir als unheilbar gesprächig stehen jetzt diesem Text gegenüber, der die Sprache als Beschmutzung der Bloßheit betrachtet. Die Sprache formt ja letztlich Worte und diese Worte verunreinigen das Eigentliche, ja, das letztlich auch Anstrebsame, das Anzustrebende und hindern uns damit irgendwie in die Tiefe aufsteigen zu können. Wie gehe ich jetzt damit um? Also bin ich einfach nur süchtig nach Sprechen und damit krank? Hindere ich mich dadurch, eine Entwicklung zu durchschreiten, die mich über die Grenzen hinaus tragen könnte? Oder ist hier jemand zu Wort gekommen, der sehr bitter im Innern ist und der mit der Absage an das Bild und an das Wort letztlich eine Absage an das Menschsein formuliert hat, weil er seine eigene Menschlichkeit so verachtet hat und auch den Menschen als Geschöpf so sehr, dass er bisweilen sogar gesagt hat, dass der Nationalsozialismus seine Berechtigung hatte, weil Zerstörungsgrößen seien wertvoll, um ja das menschliche Voranschreiten zu behindern, dass er irgendwie als toxisch oder so gesehen hat, der gute Cioran. Sehr radikal. Ich finde aber die Bilder, die darin enthalten sind, wunderschön. Abgrund der Überwesenheit, Wüste. Das sind so Elemente, mit denen ich was anfangen kann. Ich finde auch die von ihm herangezogenen Mystiker, Reusbröck und Ignatius von Loyola, nee, war das überhaupt der? Und die anderen halt. Marco, was ist in dir?
Ja, ein geballtes Stück Text, würde ich behaupten. Es ist dicht, es ist, setzt eigentlich ein ganzes Leben an Erfahrung voraus, finde ich. Also man muss gelebt haben, um überhaupt irgendwas mit den Worten anfangen zu können. Es klingt quasi wie so ein, ja, wie etwas, das man einem Menschen in einer Zeremonie auf den Weg gibt, um zu erkennen, um zu transformieren. Wir haben schon mal über das Ritual des Erwachsenwerdens gesprochen und dass es das in der Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Form so nicht gibt. Ich musste das jetzt verbinden, weil das klingt eben schon potenziell zerstörerisch. Auch das haben wir als wichtigen Fakt in diesem Einführungsritual in das Erwachsensein, in diesem Kontext Mannsein, wie wir es damals genannt haben, dass da vorher was kaputt gehen muss. Ich frage mich, ob das dieser Text am Ende eines solchen Rituales stehen könnte, um genau einen Punkt um es auf den Punkt zu bringen, dass was zerstört ist und dass jetzt aber etwas anderes, etwas Größeres, etwas Wahreres folgen wird. Ja, es ist, wie gesagt, es ist sehr dicht. Es ist, bringt sehr viel Anspruch mit sich. Man muss viel selbst mitbringen. Es wird einem nicht vorgekaut. Und vom erstmaligen Hören jetzt meinerseits bleiben natürlich viele Fragezeichen. Es klingt sehr viel nach den Erscheinungen, nach den Bildern, von denen gesprochen wird, nach Sprache, also nach Dingen, die uns letztlich mit unserer Leibhaftigkeit verbinden, mit physischen Sinnen. Und dann klingt es echt, kantianisch, dass dahinter aber noch mehr ist. Aber im Gegensatz zu Kant in dem Sinne, wo das Ding an sich einfach unerkannt bleibt, weil uns die Mittel zur Erkenntnis führen, dass darüber hinaus diese Absolutheit bei Cioran doch irgendwie erstrebsam ist, also dass man da hinkommen kann. Ja, also es klingt für mich wie ein Prozess des Illusionen erkennen und Mystik, der Versenkung. Es bringt es eigentlich schon mit sich, der Versenkung in das wahre, hinter den Dingen liegende Leben hinein. Mhm. Und was das ist natürlich die Königsfrage für diesen Text, würde ich mal jetzt so behaupten.
Ja.
Auch die Differenzierung zwischen Gottheit und Gott habe ich selbst noch nie so drüber nachgedacht, dass die Gottheit quasi das Gottwesen ist, das bereinigte Wesen von Gott selbst, der ja irgendwo noch Person ist. Ne?
Ja, genau.
Du hast gesagt, dieses Buch hat viel mit dir gemacht. Du trägst es in deiner Seinswerdung schon einige Zeit mit dir. Ich habe auch Dinge erkannt in Texten von dir. Du hast mir vor wenigen Tagen, wie ich annehme, einen sehr wichtigen, sehr persönlichen Text von dir einmal in gesprochener Version und einmal in Schriftform geschickt. Da sind doch einige Bilder drin, die für dich auch ganz persönlich wirkmächtig sind und waren und die du auch da auf deine ganz eigene und persönliche Weise in eine Textform gegossen hast. Was macht das mit dir? Also ist die Quintessenz, auf die du immer wieder zurückkommst in dein Leben, sind diese wenigen Seiten, diese wenigen Worte das, worum es sich für dich im Leben dreht?
Also für mich, ja, für das in mir, das den Dingen einen Wert gibt und auch anhaftet und so weiter, natürlich nicht. Ja, das möchte genau in die andere Richtung, möchte eher in die Definition, in die Bilder, in die Worte hinein und sich damit zudecken. Allerdings habe ich ja auch schon dahinter geschaut. Also ich habe hinter ich geschaut. Das ist ganz interessant, ja, weil natürlich immer noch das Ego in dieser Perspektive stattfindet oder vielleicht sogar das Ego betrachtet oder so. Aber was mein Thema ist und immer und auch in den letzten Jahren extrem, ist diese Idee vom Reinwerden, vom Urquell, vom, wie du gesagt hast, Desillusionieren, weil das, was mich so umgibt und was ich in meinem alltäglichen Kopf, in meinem Alltagskopf so wahrnehme und bewerte, das fühlt sich irgendwie nicht wahrhaft an. Das ist nur so ein Schemenspiel oder wie bei Platon im Höhlengleichnis. Also das ist... Also da findet etwas im Hintergrund statt, das ich nur erahnen kann und diese Dinge ihr so in den Raum hinein projiziert oder hineinspielt. Und mein Streben ist halt immer schon irgendwie da, dahin zu kommen, wo der Ursprung ist. Ne? Weil ich halt auch das ganze Leiden sehe, was damit einhergeht, wenn wir uns quasi vor den Schatten an der Höhlenwand erschrecken oder uns damit identifizieren oder so. Das sind halt nur Schatten, ne?
Wir driften wieder auf tiefe Seelengründe hin. Ich will aber vielleicht noch mal einmal auf das Gegenteilige zukommen, auf die Schatten an der Höhlenwand, wie du sie eben beschrieben hast. Ich folge jetzt einfach einer Konnotation, die sich mir ergeben hat. Wir halten das ja heute recht spontan. Ich frage mich, ob diese schattenhafte Form, ob den Bildern und Illusionen, denen man nachjagt, leben wir eigentlich in einer ziemlich perfekten Gesellschaft dafür, fürs Bilderjagen, für alles, was außen ist, alles, was ja gegenständlich ist, was oberflächlich ist, aber wir begeben uns nicht nach innen, in uns oder in die Welt hinein. Und da ist doch diese Form des Werbens um Produkte, dem Hinterherjagen, den Konsumgütern, eigentlich eine ziemlich gute gesellschaftliche Reihenform dessen, wo Sioran nicht hin will, beziehungsweise was zerschlagenswürdig ist. Ich empfinde gerade eine doch schon überraschend wirkende Schwere. Wir waren sehr ausgelassen vor dem Podcast und es macht was mit mir, muss ich sagen. Also es ist gerade so, man merkt es vielleicht, meine Gedanken werden schwerer, sie werden zäher, aber vielleicht ist das auch schon ein Schritt dahin, auf den Grund, in die Absolutheit zu sinken. Denn auch Gedanken werden in irgendeiner Form verbalisiert, intern, internalistisch. Und auch die bezeichnen letztlich Dinge in Worten, die halt dem Ganzen des Bezeichneten niemals vollumfänglich gerecht werden können. Man hat das Wort weiß, aber das Wort weiß fängt nicht ein, wie man es empfindet, wenn man gegen ein helles weißes Licht blickt. Ein helles weißes Licht ist ein anderes Weiß als ein weißer Tisch, der vielleicht spiegelt und edel aussieht. Also vielleicht ist das Zähe der Gedanken ein guter Schritt dahin. Wie würden wir denn dieses Herabsinken zu dem Mystischen, zu dem Wahren, zu der Absolutheit, wie kommt man dahin? Also wie können wir ab von den Trugbildern? Wir denken in diesen Formen, wir denken in Kategorien, wir denken in Begriffen. Ja, ist es eine Hinwendung zu allem Empfindsamen? Aber werden die Sinnesempfindungen nicht auch, sind eine Form von, Schaffen von Bildern, Kreieren von Bildern. Das ist die König, also ich sag's schon wieder die Königsfrage, aber das ist der Königsweg hin zur Königsfrage, was da unten ist oder was dahinter ist. Wie beschreiten wir solchen Weg? Ich glaube, das ist schwierig, gerade wenn man sehr stark sozialisiert wird im Hinblick auf dem Hinterherjagen von Illusionen.
Nochmal, ne? Also wenn das in mir aktiv Denkende und Bewertende jetzt versucht, diese Frage zu beantworten, dann laufe ich vor eine Wand. Das ist also nicht wirklich aus einer ichhaften Position heraus begehbar. Also das ist nicht irgendwie andenkbar. Ja, also die Idee ist natürlich, die Position des Denkenden und des Bewertenden und Fühlenden und so zu verlassen und sich zu überordnen. Und das geschieht nach meiner Erfahrung nur, indem ich hier bleibe. Mit hier bleiben meine ich, dass das, was gerade ist, in toto, so ist, wie es ist, und ich damit bleibe, so wie es ist. Ich funke nicht rein, ich verlasse nicht, ich bekämpfe nicht, ich verändere nicht. Ja, ich stelle mein Ich beiseite. Ich stelle das Intervenierende einfach zur Seite und bleibe in dem Moment vollständig gegenwärtig. Und da brauche ich keine Wochen bis Monate im Wald oder in der Höhle oder im Kloster. Ich brauche keine stundenlangen Meditations- oder Gebetsrituale. Ich kann augenblicklich in diesen Abgrund, in diese Tiefe hineinschauen und hineinsteigen, indem ich hier bleibe. Je länger ich hier bleibe, je länger ich mir erlaube, hier zu bleiben und reines Bewusstsein erfahre, das Ich steht weiterhin im Abseits. Es ist noch da und das ist auch ein Teil des Bildschirms, auf den ich quasi blicke. Ja, ein Teil dieser Spielereien, die so den ganzen Tag stattfinden. Also eine Sinneserfahrung, ein Eindruck, genau wie jeder andere Reiz auch. Ja, das Ich wird dann gleichermaßen beobachtbar. Aber im Prinzip finden die sinnlich erfahrbaren Dinge plötzlich in einem anderen Raum statt und sind nicht mehr unmittelbar wirkmächtig, sodass ich jedes Mal reagiere. Ich bin dann in dem Moment entkoppelt. Und ja, und dann kommt halt die Ursprünglichkeit oder die Bloßheit, das So-Sein automatisch. Das ist ja ganz verblüffend. Also man muss eigentlich gar nichts tun. Ne? Jeder Schritt in irgendeine Richtung, jeder Versuch, irgendwas zu tun, zu machen, führt davon weg. Es geht letztlich darum, gar nichts zu tun. Und dann wacht man auf. Und ich finde das auch ungeheuerlich, was hier steht. Und das erschafft natürlich eine Schwere und Mattigkeit und Zähigkeit meiner Gedanken, weil plötzlich sind ja meine Gedanken ein Problem, das mich ja so abbringt, ja, das mich trennt, genau, das sich im Prinzip zwischen mich und der Bloßheit schiebt. Wie so eine ganz dicke, gallertartige Schicht, so eine Masse, die ich nicht durchdringen kann, nicht gut, die zieht sich sofort zu, wenn ich die Hand durchstrecke. Und mit dem Bild ist natürlich auch der Gedanke gemeint. Ja, das Bild, das wir uns von der Welt machen, das ist ja auch in uns so veranlagt. Ich habe es schon mal irgendwann gesagt, wenn ich mir irgendwie einen Baum anschaue, habe ich ja gleich wohl einen Baum in meinem Kopf. Das Mental Image ist ganz verrückt. Wir haben von allem bereits so ein Muster, so eine Vorstellung im Kopf. Ich glaube, man nennt das Gesetz der guten Gestalt oder so eine Psychologie. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn ich lange schweige und mich immer wieder ertappe, dann kann ich irgendwann beobachten, also ich ertappe mich dabei, dass ich Bilder mache mir von den Dingen, die mir begegnen, und dann kann ich beobachten, wie diese Bilder in mir entstehen und kann halt durch diese Bilder hindurchschauen auf das Eigentliche. Und dann fühlt sich auch mein Fuß ganz anders an, weil ich dann nicht mehr die Vorstellung von meinem Fuß habe, sondern meinen Fuß wirklich sehe oder spüre. Und dann ist das Leben ganz anders aufregend plötzlich. Vielleicht brauche ich dann keinen Rausch mehr. Ja, vielleicht hört dann dieses ewige Wollen und Streben auf. Reicht dir das oder soll ich noch was singen?
Also am Ende steht die Selbstgenügsamkeit.
Ja. Ich bin mir selbst genug, ja.
Ja. Ein erstrebenswerter Gedanke daran, wenn man sich diesen Zustand einmal herbeiruft. Und indem wir es herbeirufen, kategorisieren wir es wieder und schneiden von dem Wahren, was da sein könnte, ab. Ja, der Titel des Bandes trägt eine Rückkehr zur Mystik, Fragezeichen. Der Untertitel, Wiederkehr zu der Mystik. Haben wir nötig, oder? Ich glaube schon, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass den Bildern, die ich tagtäglich
auch in monetären Beziehungsgeflechten,
vor allem da Pflege sind stark, starke Trugbilder. Wenn man sich vorstellt, dass viele oder dass oftmals aufs Wochenende hingearbeitet wird, um eben nicht zu arbeiten, um zu Hause zu sein und dann was zu machen, Fußball zu gucken, sich ein Bier zu kippen oder sonst was,
ist schon, wenn ich dieses Bild dagegen stelle, ein unfassbar armseliges leider. Ja, die Mystik, was ist die Mystik für dich? Es ist genau diese Praktik.
Die Mystik drückt all das sich Verbergende aus. All das, was zwar existiert, aber nicht unmittelbar erfahrbar ist. Das, was unter und hinter den Dingen schlummert. Die Tiefe, die Weite, die Leere. Ja. Das, wo ich nicht mehr limitiert bin auf mich als Einzelwesen, als Einzelschicksal, als Körper, wie auch immer, wo irgendwo eine Grenzenlosigkeit auch herrscht. Und Mystik ist seit jeher für den Menschen einfach ein Thema. Ich glaube, dass die Höhlenmenschen schon mystische Gedanken oder Vorstellungen an die Wand gepinselt haben. Es gibt ja durchaus die Idee, dass die Höhlenmenschen in Anführungszeichen zaubern wollten, indem sie Jagdszenen an die Höhlenwand gepinselt haben, um damit das Ganze heraufzubeschwören. Self-fulfilling prophecy nennen wir das heutzutage. Die haben gedacht, wenn, also das ist jetzt eine Vermutung, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt da irgendwie so ein Bison oder Mammut oder was hinzeichne, hinmale, dann erscheint mir das vielleicht auch. Das finde ich sehr mystisch.
Ja, weil es ja an eben dieses Innere der Welt versucht heranzukommen, um ja, wenn wir in dieser Absolutheit sind, das Wort sagt es schon, das Absolut ist allumfassend, also verbindet die Absolutheit auch. Also sind wir tief im Innern miteinander verbunden und wenn wir diese Verbundenheit versuchen anzuzapfen, in Anführungsstrichen, vielleicht lässt sich die förmliche Realität davon beeinflussen. Also mir fiel dann auch als direktes weiteres Beispiel die Pythia im Tempel des Apoll in Delphi ein, die man, ich weiß nicht, ob das gesichert ist, also ich glaube schon recht gut gesichert, unter Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen eben solche mystischen Sphären betreten wollte und auch da dann mit Dingen zurückgekommen ist für diejenigen, die um Rat gefragt haben. Ja, und über dem Tempel in Delphi soll der Sinnspruch "Erkenne dich selbst" gehangen haben. Die Mystik ist Selbsterkenntnis, oder?
Also Cioran spricht ja auch von der Schau, von der wahren Schau. Und das ist ja nichts anderes als sich zu begreifen, sich zu erkennen. Ich schaue mich und sehe mich plötzlich. Und nicht im herkömmlichen Sinne, ich schaue, wie die Haare sitzen oder so im Spiegel oder der Bart, sondern ich schaue das an, was wirklich da ist. Das, was ich als ich empfinde, als mein empfinde. Und durch dieses Schauen passiert auch mit dem, was der schaut, ne? Weil der ja natürlich Erkenntnisse gewinnt und dann letztlich, ja, sich selbst durchschaut.
Ja, es gab auch, ne, um das vielleicht mal mit Beispielen zu füllen, Situationen,
in denen man, also bei mir eine ganz, ganz besonders, in der ich wirklich, in der mein Ich keine Macht, keine Herrschaft über mich ausgeübt hat. Dieser stark rationalisierende, kategorisierende, beschneidende, einteilende Teil dessen, was uns ausmacht, der war in dieser Situation ganz ruhig und hat quasi schreiend zugeguckt, weil er selbst an das Licht kommen wollte, in das Licht treten wollte, aber er stand in der Dunkelheit und ich habe noch immer einen Nachhall des Empfindens, was ich dabei hatte, und es war tatsächlich etwas, was viele Menschen meinen zu haben, viele Menschen als hohes Gut haben, aber es war ein sehr, sehr freies Gefühl. Es war ein, ja, ein grenztes Gefühl. Es standen viele Dinge offen. Es war Leichtigkeit, es war Raum, es war Zeit, es war alles da, genügend da, und es war schön.
Die schönsten Momente in meinem Leben waren durchaus mystische Momente. Wenn ich mich ja für Kleinigkeiten faszinieren konnte plötzlich und die übergeordneten Themen einfach zum Erliegen kamen. Als ich 2009 in Thailand, in Südthailand war und mein erstes Retreat machte in Chai Ya, da gab es abends vor dem Schlafengehen immer ein Ritual, und zwar haben wir uns gruppenweise an den dort befindlichen Tümpeln oder Biotopen getroffen und haben uns dann in absoluter Dunkelheit, der Vorderste hatte allerdings eine kleine Laterne, aufgereiht und sind dann ganz langsam und schweigend und bedächtig um diesen Tümpel geschritten. Überall waren die Glühwürmchen, die Schlangen schnappten, die Echsen sprangen über die Zweige. Zwischendurch, ja, gab es noch andere Geräusche von irgendwelchen Tieren, und der Sternenhimmel war so unglaublich klar. Und das alles hat mich umwoben, das hat mich eingehüllt, das hat mich behütet und gleichwohl in eine unheimliche Verbindung gebracht mit den Dingen, mit demjenigen, der vor mir lief. Das wurde so ein richtig homogenes Gefüge. Und ich habe die Trennung nicht mehr so gespürt, von der du auch vorhin gesprochen hast. Dieses Getrenntsein von dem Rest. Ich habe das Gegenteil. Ich habe das Verbundensein empfunden. Und das war was ganz Mystisches und was Wunderbares, Ewiges, Tiefes, Unzerstörbares. Vielleicht ist auch die komplette Zeit im Mutterleib eine absolut mystische Erfahrung. Und vielleicht ist auch das so der Rückgriff, der geschieht, wenn wir loslassen, weil da ist man sorgenfrei und absolut hier. Was meinst du zu dem Gedanken?
Ja, der ist überaus interessant. Ich persönlich kann mich an die Zeit nicht erinnern.
Was?
Aber diese Konnotation, die man immer wieder damit hat, gibt es ja sehr viele Muster des und auch viele Geschichten des wieder Zurückwollens in diese Situation des Fötus, des Geborgensein in der Gebärmutter, dass ich das durchaus nachvollziehen kann. Also da, vor allem auch da muss man ja sagen, also eine engere, auch physische Bindung kann man ja auch nicht haben, ne? Und es ist ein irgendwo auch schöner, bittersüß-trauriger Gedanke, weil dieser Zustand in dieser Form, ja, ich will es jetzt meiner Mutter nicht zumuten jetzt, ne? Das wird auch nicht klappen. Nein. Warum müsste ich drüber nachdenken? Aber ich halte ad hoc für interessant. Vielleicht denken wir morgen, boah, ja, das geht aber einen Schritt zu weit. Aber für den Moment Ja. Wir sind, wir entwickeln die Mutterleibsphilosophie des So-Seins. Ja. Irgendwie bin ich jetzt gerade auch sehr leer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind noch nicht bei unserem normalen Zeitmuster von einer Stunde, sondern bei 40 Minuten. Ja, hast du noch Anregungen, mich wieder in Gang zu bringen?
Ich frage mich gerade eh, ob die Zuhörerschaft überhaupt noch da ist. Oder bereits entrückt oder ja, eingeschlafen oder was. Ja, das ist ja auch ein sehr spezielles Format gewesen. Ich habe erstmal 10 Minuten lang einen knallharten Text vorgelesen. Einen erschütternden Text, die Absage an das Bild. Und habe uns beide damit ganz schön hinabbewegt. Und ich habe auch im Vorfeld gesagt, also heute muss nicht unbedingt eine Stunde lang gebrabbelt werden. Und wir wollen uns ja auch so zeigen, wie wir sind und keine Maschinen sein oder so, die immer das gleiche Pensum erfüllen. Ich fände das auch okay, einfach mal jetzt einen Cut zu setzen. Vielleicht ist der ein oder andere auch damit einverstanden und kann sich jetzt auf dem Rücken liegend ins So-Sein fallen lassen, indem man nichts tut.
Selbst wenn die Person nicht damit konform geht. Das Gute ist ja, es geht weiter beim nächsten Mal. Wir freuen uns. Wir lassen es jetzt noch sacken, werden den Abend ausklingen lassen. Und ich hoffe, ihr tut es auch. Ist eigentlich der perfekte Podcast für den Abend. Ich glaube nicht für morgen so bei der Dusche mal so zum reinkommenden Tag ist das wahrscheinlich weniger effektiv, aber ja, und dann wird es auch irgendwann Zeit, sich in die Tiefen der Träume zu wagen. Ja, ja, wir machen das Beste draus, wir gucken, wie der Text nachhalt, und ja, wünschen euch ein so seinen Moment am besten. Habt den Mut, wagt es und macht den Logos auch mal aus.
Gute 24 Stunden euch allen. Macht's gut, ciao.